Personal Total. Der Postpandemie-Podcast.
Herzlich willkommen bei Personal Total, dem Podcast, bei dem ich für den Bundesverband der Personalmanagerinnen mit absoluten Top-Expertinnen aus unterschiedlichen Branchen und Unternehmen über die neue Arbeitswelt sprechen kann. Heute schauen wir uns mal Vertrieb und Marketing bei einem internationalen Automobilkonzern an. Heute haben wir keine Personalerin hier, aber sie hätte eine sehr gute Personalerin werden können, aber sie hat sich dafür entschieden, was Richtiges zu machen, nämlich in die Geschäftswelt zu gehen. Scherz beiseite, ich freue mich, dass wir Hildegard Wortmann hier haben bei uns. Hildegard wird die Business-Perspektive ein bisschen erzählen, weil wir reden sehr viel über neue Arbeitswelt nach Corona, was hat sich verändert, aber natürlich müssen wir berücksichtigen, wie Businesswelt sich verändert hat, was sie mitbekommt in ihrer Rolle von ihrer Truppe und worauf wir als Personalerinnen und Personaler achten müssen. Hildegard, ich freue mich super, dass du die Einladung angenommen hast. Wir wissen, dein Terminkalender ist voller geworden in den letzten Wochen, Monaten, dazu kommen wir gleich zu sprechen, und dass du trotzdem Zeit genommen hast, hier bei mir zu sein.
Sehr, sehr gerne, Kawa, und es ist für mich eine Freude und eine Ehre, dass ich bei dir dabei sein darf. Das mache ich sehr, sehr gerne. Vielen Dank dafür.
Sehr gern. Also, man kennt dich natürlich und schätzt dich, aber nochmal an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Es gab nämlich vor kurzem eine weitere Veränderung, dass du Sales und Marketing bei Audi verantwortest, glaube ich, das wissen wir, aber jetzt seit 1. Februar hast du noch eine erweiterte Rolle. Magst du ein paar Worte dazu sagen erstmal?
Ja, das ist richtig. Also ich bin Mitglied des Vorstands der Audi AG und wie du sagst, für den Vertrieb und das Marketing von der Marke Audi weltweit verantwortlich. Und eigentlich mache ich die gleiche Verantwortung jetzt nochmal seit 1. Februar neu im gesamten Konzern, also für alle Konzernmarken der Volkswagen Group. Und das ist ehrlich gesagt nochmal eine ganz tolle, spannende Erweiterung. Es ist ja keine andere Kerndisziplin, also ich bleibe ja in meinem Job der Sales-Verantwortung. Und all die Herausforderungen, die ich jetzt für Audi sehe und die Möglichkeiten, die ich sehe, sind natürlich die gleichen Fragestellungen, die uns bei allen Marken im Wesentlichen im Konzern beschäftigen. Und deswegen ist es einfach spannend, das jetzt für Audi zu denken, aber gleichzeitig auch nochmal für alle Konzernmarken zu denken. Und ich glaube, da kann ich schon nochmal einen Beitrag leisten, uns da gut zu vernetzen, viele Synergien zu nutzen, noch mehr in den Austausch untereinander zu kommen. Und ja, bin voller Energie, freue mich da sehr drauf, habe jetzt schon die ersten Wochen Onboarding hinter mir, tolles Team, tolle Kollegen und ein bisschen was hat man ja auf meinem LinkedIn-Kanal dazu auch schon lesen können. Und ja, ich würde mal sagen, da geht es mit vollem Dampf jetzt in beiden Rollen weiter.
Ja, man merkt auch als die Herausforderung dieser Doppelrolle, aber dann hast du noch parallel abtieren in der Autoindustrie noch eine Transformation vor euch. Also ich glaube, doppelte Transformation Minimum, einmal Sachen Digitalisierung, einmal Sachen Elektro, schon Verbrenner weg. Erst kommen wir zu den ersten Themen. Was ist deine Wahrnehmung, wie die Mitarbeitenden in den Gesprächen, die du führst, dafür hast du auch ein Format, dazu kommen wir später. Wie nehmen Sie das Ganze im Konzern Volkswagen und Audi wahr, die Veränderung?
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen ein Mixed Feeling, ne? Wie immer, wenn man so aus seiner Komfortzone rausgeworfen wird. Ne? Die Autoindustrie hat lange, viele Jahre relativ gleich funktioniert. Ne? Und jetzt passiert irgendwie alles auf einmal. Ne? Also, wie du sagst, Elektrifizierung, Digitalisierung, die Veränderung in Richtung deutlich mehr Nachhaltigkeit, bis dann eben hin zu autonomen Fahren. Und alles passiert zur gleichen Zeit. Und ich glaube, das Wichtigste für uns ist jetzt wirklich zu vermitteln, dass das einfach eine riesige Chance ist. Eine riesige Chance, wirklich mit natürlich viel Kraft und viel Energie, aber eine riesige Chance, da was zu verändern und nach vorne zu kommen. Und das sind spannende Zeiten. Also ich persönlich empfinde das nicht als eine Last oder als eine Bedrohung, sondern sehe das wirklich als eine ganz große Chance, da neu diese Industrie zu definieren und ich sage mal so ein Stück weit Auto neu zu erfinden. Und das ist eine tolle Gestaltungsaufgabe für alle Mitarbeitenden.
Ja, man merkt auch, wie du wirklich mit Begeisterung an Themen rangehst. Wenn man einen Post sieht, bekommt man wirklich Lust. Wie hat sich der Vertrieb jetzt geändert im Zuge von Corona-Pandemie, das Kundenverhalten, Kundenkonsum, aber dementsprechend auch die Vertriebsprozesse? Wie ist deine Wahrnehmung dazu?
Ja, das war natürlich für alle ein harter Schlag. Im Vertrieb bist du ja gewohnt, sowieso sehr viel digital bzw. mobil zu arbeiten. Ne? Die Teams, mein Großteil meines Teams sitzt ja nicht in Deutschland, sondern sitzt in der ganzen Welt verteilt. Und deswegen sind wir eigentlich so, was digitale Arbeitsformate angeht, Videokonferenzen etc., ja ein Stück weit schon ganz anders gewohnt gewesen. Ne? Auch ich selbst in meiner Arbeitsweise, man ist viel unterwegs, man reist viel und man arbeitet einfach immer mobil. Also es ist weniger eine Definition von Homeoffice versus Schreibtisch, sondern eigentlich sind wir im Vertrieb ja sowieso darauf angewiesen, das in Anführungsstrichen das Leben auf der Straße zu haben, also immer mobil zu arbeiten. Aber was sich natürlich krass geändert hat, war dann von heute auf morgen die Schließung der Schauräume, der Händlerbetriebe, also all dem, was ja eigentlich unsere Schnittstelle zu den Kunden ist. Und dann galt es natürlich im ersten Schritt erstmal dafür, wie bei euch auch, dafür zu sorgen, dass wir unsere Mitarbeiter entsprechend sicher arbeiten konnten, dass wir schnell die Arbeitsfähigkeit sichergestellt haben. Aber wir haben das Ganze im Vertrieb eben nicht nur für die Mitarbeiter der Audi AG gedacht, sondern gleich auch natürlich für die Mitarbeitenden im Handel und in den Handelsbetrieben mitgedacht. Und dann gab es natürlich die Aufgabe, wie stellen wir jetzt sicher, dass Kunden noch die Möglichkeit haben, mit uns in Kontakt zu kommen, wenn Schauräume, wenn viele Dinge so nicht mehr funktionieren. Und deswegen war es für uns eigentlich, ja, im Nachhinein muss ich sagen, fast ein Beschleuniger, diese Corona-Krise durchlaufen zu haben, weil wir noch schneller gefordert waren, auf digitale Prozesse umzustellen, noch schneller digitale Medien in unsere Verkaufsberatung, Verkaufsgespräche einzuführen. Und das haben wir, da bin ich echt stolz drauf, das hat dieses Audi-Team echt sensationell über Nacht Vollgas gegeben. Und wir haben Live-Beratung eingeführt. Ne? Du konntest zu Hause auf deinem Sofa sitzen, in dein iPad gucken und der Verkäufer war im Schauraum alleine, weil geschlossen, ist mit dem iPad um das Auto rum, konnte dir Details vom Auto zeigen, konnte durch eine Brille quasi das sehen, was du dann zu Hause an deinem iPad sehen konntest. Also viele wirklich innovative Ideen, die wir doch in einer unglaublichen Geschwindigkeit da aufgegleist haben. Und mir hat das extrem viel Zuversicht gegeben, ne? Weil du gesehen hast, wenn es drauf ankommt und wenn wir müssen, waren wir so ein starkes Team, haben so viel Kraft entwickelt, so viel Innovationskraft entwickelt. Jeder hat damit angefasst, dass im Nachhinein, ja, wahrscheinlich war das echt ein richtiger Beschleuniger für uns.
Früher waren diese Showrooms, die Messen, also Autos auch ein emotionales Thema, man muss sehen, fühlen etc. Wird das komplett aus deiner Sicht verschwinden? Geht alles ins Digitale oder was ist so deine Prognose?
Nein, ganz, also ich glaube, ein Auto ist immer noch für die meisten Menschen eine ganz, ganz große Investition, oftmals die zweitgrößte nach einem Immobilienkauf. Und egal, die Faszination Automobil ist ja nach wie vor da und die sehen wir auch. Im Gegenteil, sie ist eigentlich fast durch Corona nochmal wieder stärker geworden. Ne? Der Wunsch, wieder ein eigenes Auto zu haben, aus Sicherheitsgründen, Unabhängigkeit, Freiheit. Ne? Wir waren ja noch nie so eingeschränkt mit der Reiserei und mit allem, was man machen konnte. Und man hat diesen Wert des eigenen Autos doch schon wieder ganz anders erkannt und gesagt, Mensch, das ist schon, das hat schon Wert an sich, ja. Aber ich glaube, wichtig ist nach wie vor, dass wir das Ganze online und offline zusammen verschmelzen sehen. Es gibt einfach diese Grenzen gar nicht mehr. Du musst eine digitale Customer Journey haben, aber natürlich willst du auch den Kunden die Möglichkeit bieten und müssen wir auch den Kunden die Möglichkeit bieten, mit uns persönlich in Touch zu kommen. Und da spielen eben für uns die Handelsbetriebe und die Mitarbeitenden dort eine ganz, ganz große Rolle. Das sind am Ende des Tages, ich sage das immer so, die Gesichter der Marke vor Kunde. Das sind die, die der Kunde dann wirklich im Tagesgespräch erlebt und mit dem er im Austausch ist. Aber es gehört eben diese, wir nennen das ja immer Omnikanalfähigkeit, das Online-Offline zusammen gehört zusammen. Und ich nenne das immer Phygital, ne? Also physisch und digital. Phygital ist eigentlich der Weg, ja, den man gehen muss.
Ja, also da sieht man auch ein bisschen Parallelen zum Arbeitsfeld, vom hybriden Arbeitsfeld, wenn wir sprechen. Also man will sowohl mobil arbeiten, aber auch trotzdem Büros haben, um sich gegenseitig zu begegnen. Kommst du deinen Mitarbeiter, wie seid ihr, du hast gesagt, Team ist verteilt sowieso global und diejenigen, die in Deutschland sind, mit denen arbeitest du auch mehr hybrid oder mobil seit der Pandemie. Denkst du, das ist ein Zustand, der dann auch nachhält oder denkst du, dass es im Moment natürlich aufgrund von Restriktionen der Pandemie wir wenig Flexibilität haben und zukünftig das Ganze mit mehr Übergänge versehen sein wird?
Nein, also ganz klar für mich, erstmal, ich hab grundsätzlich immer schon die Einstellung gehabt, dass es nicht darauf ankommt, wo man sitzt, um seine Arbeit zu verrichten, sondern dass man diese Flexibilität haben muss. Das ist für mich einfach eine Art der Arbeitsweise. Wie gesagt, ich habe es immer eher mobiles Arbeiten genannt als jetzt Homeoffice, sondern war immer schon gewohnt, irgendwo international unterwegs zu sein und von wo auch immer aus einem Hotelzimmer, aus einem Flugzeug, wo auch immer zu arbeiten. Und wenn man dieses Grundverständnis mal hat, ich glaube, dann ist das auch gar nicht so anders heute, ja, mit einem Homeoffice. Ich glaube aber trotzdem, dass es wichtig ist, dass man auch diese physischen Kontaktpunkte braucht. Also man braucht beides, ähnlich wie wir es vorhin gesagt haben, Phygital, aber alles eben zu seiner Zeit. Und ich baue wirklich sehr stark auf die Verantwortung eines jeden Mitarbeitenden persönlich. Ja, jeder weiß doch für sich am allerbesten, ist das jetzt eine Aufgabe oder ein Teil meines Jobs, den kann ich jetzt genauso gut auf dem Sofa sitzend oder in der Bahn oder sonst wo machen? Oder ist das jetzt was, wo es schon wichtig wäre, meine KollegInnen persönlich zu sehen, mal wieder Menschen Aug in Aug zu gucken, Zeit miteinander zu verbringen? Und Für mich ist das wirklich, das hat viel mit Vertrauen zu tun, das hat viel mit Loslassen zu tun, das hat aber auch viel mit Empathie zu tun. Ne? Weil was ich schon merke, ist, wenn man jetzt eben doch sehr viel nur noch über Teams oder solche Plattformen arbeitet, du musst schon als Führungskraft nochmal anders reinhorchen. Ne? Du musst nochmal stärker zwischen den Zeilen lesen. Du musst dir auch mehr Zeit nehmen. Ne? Also ich glaube, das, was wir an physischer Präsenz verloren haben, müssen wir durch hohe Frequenz in den digitalen Begegnungen wieder aufarbeiten. Also ich habe ja eigentlich jetzt eine Chance, meine Mitarbeitenden durch digitale Formate viel häufiger zu treffen, als ich das vielleicht vorher gemacht habe. Ja, früher hast du deine üblichen Townhalls oder solche Formate gemacht und das hat man alle paar Monate dann mal gemacht mit der ganzen Truppe. Und jetzt hat man eigentlich die Möglichkeit, schnell mal abends noch eine Stunde ein Afterwork zu machen oder eine Stunde noch mal schnell mit China oder USA so ein Roundtable aufzusetzen. Und mir hat es gezeigt, diese Frequenz ist fast noch wichtiger als diese physische Präsenz.
Wie viel Zeit verbringst du für solche Austausche, die jetzt nicht unbedingt Business-Bezug hat? Und kannst du das überhaupt leisten bei deinem Terminkalender?
Ich muss das mal. Mir ist das auch eine Herzensangelegenheit. Ne? Weil ich bin ja auch keine Maschine. Ich brauche das Feedback. Ich möchte meine Menschen sehen. Ich möchte mit denen im Kontakt sein. Ich muss ja auch spüren, was in der Organisation die Menschen treibt. Was die vielleicht sorgt, wo die vielleicht Challenges haben. Ja. Und das ist ja meine Aufgabe auch, finde ich, für die da zu sein und erreichbar zu sein. Ja. Und wenn du kennst mich jetzt gut und für mich ist das Thema Nahbarkeit wahnsinnig wichtig. Ja. Ich möchte, dass alle mit mir die Möglichkeit haben, in Austausch zu kommen. Das ist keine Hierarchiefrage. Ich lebe ja da sehr stark dieses Un-Boss-Prinzip und bin der Meinung, dass man da mit allen wirklich in Kontakt sein muss. Und ja, das ist eine Challenge im Tagesablauf, wenn du da deine 1000 anderen Meetings hast. Aber ich finde, man muss diesen Austausch mit den eigenen Kolleginnen genauso wichtig nehmen wie jedes andere Business-Meeting. Und da nochmal, da finde ich die digitale Welt jetzt für uns eine Riesenchance, weil du kannst abends schnell nochmal eine Stunde, ob ich dann schon zu Hause bin oder nicht, ist vollkommen egal, eine Stunde mal einen Call machen mit einem Team. Und das motiviert die Mannschaften dann auch unglaublich. Und ich habe immer noch Menschen da drin sitzen, die sagen, Mensch, das ist toll, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, mal mit Ihnen direkt zu sprechen. Ich bin schon so lange bei Audi, ich habe noch nie die Gelegenheit gehabt, mit einem Vorstand mal direkt zu sprechen. Das ist doch eigentlich schön. Also eigentlich, finde ich, gibt es mehr Chancen als Nachteile dadurch.
Ja, da gehen die Herzen von uns Personaler hier auf bei den Worten, die du gerade gesagt hast, für dein Mindset und deine Einstellung. Genau so wünschen wir uns natürlich auch, dass die Leader so agieren. Jetzt umgekehrt, jetzt, wir wollen auch wissen, was bedeutet das für die Personalerinnen und Personaler, für ihre Arbeit? Also was wären aus deiner Sicht, aus den Beobachtungen, die du gemacht hast, so deine Core-Punkte und Wünsche und Anforderungen an die Personalerinnen und Personaler?
Ja, ich glaube, dass man jetzt durch diese Corona-Zeit fast noch mehr gemerkt hat, wie wichtig ihr seid, uns zu unterstützen, das richtige Team zusammenzustellen. Das ist so das klassische Trainerphänomen, du brauchst die beste Mannschaft. Aber die beste Mannschaft zusammenzustellen, ist echt richtig viel Arbeit und braucht richtig viel Sorgsamkeit. Du kannst nicht einfach sagen, ich brauche jetzt für ein Projekt 10 Leute, 1, 2, 3, 4, 5, jetzt haben wir sie zusammen. Sondern du musst wirklich dieses Team richtig kuratieren. Und ich bin ja ein starker Verfechter von Diversity in jeder Richtung. Und ein Team zusammenzustellen, was wirklich divers ist, das ist eine Challenge. Ja? Weil manchmal ist es leichter, einfach zu sagen, na komm, ich habe 3, 4 Vertraute, ich setze die auf das Thema, wird schon fliegen, dann kann ich mich drauf verlassen. Aber das ist zu wenig, das ist zu kurz gesprungen. Und ich habe hier Personalkollegen, die mich da auch durchaus challengen, ne? Wo ich sage, ja, ich setze jetzt das Team so zusammen und dann kommt mal ein Hinweis, sind Sie sicher, haben Sie mal noch über den nachgedacht, haben Sie den auf dem Schirm? Und ich liebe das, dass wir uns so gegenseitig dann einfach mal die Fragen stellen, einfach mal den Status quo zu hinterfragen. Ist es gut so? Können wir das Team noch optimieren? Also mich treibt es ungemein, wie stelle ich ein wirklich diverses Team auf? Ne? Und ich habe ja so einen kleinen Trick immer bei mir dabei. Wenn ich sage, ich stelle ein Team zusammen, dann behalte ich mir mal eine Wildcard. Ich behalte mir mal einen Platz im Team frei und nehme bewusst jemanden rein, der entweder mit dem Thema gar nichts zu tun hat oder der aus einer anderen Marke kommt oder der aus einem anderen Land zukommt oder wer auch immer da eigentlich eine Wildcard ist, wo der Rest des Teams dann sagt, hä, warum hat sie den denn da jetzt reingenommen? Ja? Und ich merke immer, dass diese Disruption, da jemanden als Wildcard reinzusetzen, schon viele Denkprozesse auslöst. Ne? Und es ist immer wertvoll, da nochmal eine andere Sichtweise, eine andere Perspektive in so ein Team reinzubringen.
Mega. Ich habe was gelernt. Darf ich das übernehmen in Wildcard? Diesen Trick kannte ich wirklich nicht. Mega. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, wie dann denken und nachdenken und sowas angeregt werden. Jetzt gibt es mir sicher ganz viele Leute aus dem HR, aus dem Vertrieb etc., die jetzt super gern für dich und bei dir arbeiten würden. Was ist dir persönlich wichtig bei Personaleinstellungen? Worauf achtest du neben Thema Diversity? Oder welche Fragen gibt es, die du am häufigsten stellst?
Ich suche wirklich starke Persönlichkeiten. Natürlich muss es fachlich passen, all die Kriterien, die wir sowieso haben. Und das setze ich jetzt mal selbstverständlich voraus. Aber ich glaube mehr denn je, dass wir Menschen mit Empathie brauchen. Und wenn ich zum Beispiel Führungskräfte suche, es geht nicht mehr darum, einfach nur die beste fachliche Kraft zu haben. Das wird mir nicht helfen, wenn diese Führungskraft nicht auch in der Lage ist, empathisch zu führen. Es funktioniert einfach nicht mehr ohne. Und ich glaube, auch da sind wir gefordert, wirklich gut zu verstehen, wenn ich eine Führungskraft neu rekrutiere, welches Team wartet auf die? Welche Aufgaben hat dieses Team? Welche Veränderungen muss vielleicht dieses Team durchmachen? Und dementsprechend brauchst du eben nicht einen Manager, sondern einen Leader. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Und ich finde, vielleicht geben wir uns in diesen Recruiting-Prozessen manchmal zu wenig Mühe, den Menschen dahinter zu durchleuchten, im Sinne von zu verstehen und wirklich diese Human Skills, diese Human Centricity gut zu verstehen und auch gut herauszustellen, dass das eine genauso große Anforderung ist. Also wenn ich den besten, keine Ahnung, Digital Head of irgendwas suche, dann muss der nicht nur der beste Digitalexperte sein, der muss eben auch in der Lage sein, so ein diverses, weltweites Team gut zu führen, empathisch da reinzugehen, Brücken zu bauen, Menschen zu verbinden, sich einzubringen. Das ist mindestens genauso wichtig wie eben die fachliche Challenge.
Und noch was du immer wieder gesagt hast und wovon ich auch ein Fan bin, ist, so eine guten Führungskraft gehört noch ein Management-Methode XXL.
LLX? Aber es ist XXL, das kann ich sagen, es ist nämlich mega. Nein, ich habe damit angefangen, weißt du, ich bin ja 2019 zu Audi gekommen und war ja ganz neu. Ne? Niemand kannte mich hier, ich war ganz neu, ich hatte hier kein Netzwerk. Und ich habe mir dann überlegt, wie kann ich es schaffen, möglichst schnell so eine Community für mich zu gewinnen, dass ich Vertrauen schöpfen kann, aber die auch Vertrauen zu mir haben können. Und du kennst ja meinen Spruch, Vertrauen ist die schönste Form von Mut und manchmal muss man da einfach mutig sein und Vertrauen schenken. Und dieses LLX, das steht für Listen, Learn, Exchange. Und ich nutze es auch aktiv auf Social Media mit Hashtag und so weiter. Und für mich ist das so eine Grundphilosophie. Ich glaube, dass wir, ganz egal in welchen Jobs wir sind, ob man Vorstand oder Mitarbeiter ist, ganz egal, man kann nur voneinander lernen, wenn man wirklich zuhört. Und zwar zuhört, um zu verstehen und nicht um gleich zu antworten. Und wenn man sich wirklich austauscht. Und vielleicht ist das so ein bisschen typisch für Vertriebler wie ich. Wir sind ja gewohnt, uns international auszutauschen und mit internationalen Märkten zu arbeiten. Und ich nehme aus jedem Austausch, nehme ich wirklich wertvolle neue Impulse mit, wenn ich dafür offen bin, wenn ich das auf mich wirken lasse. Und wir haben jetzt, da bin ich ganz stolz drauf, wir haben jetzt dieses LLX, was du schon kennst, mit einem kleinen I versehen, also LLXI. Und das I steht für Inclusion. Und das ist jetzt ein kleines, eigentlich ist es gar kein kleines, es ist ein großes Programm, das wir jetzt im weltweiten Vertrieb aufgesetzt haben, um wirklich gezielt Diversity voranzubringen. Und ich fühle mich da auch so ein bisschen persönlich in der Verantwortung. Ich bin jetzt als Frau, als Führungskraft hier in der Automobilbranche, die sicher noch sich schon gewandelt hat, aber doch noch sehr stark eine Männerdomäne ist und eine starke Vergangenheit da hat. Ich finde schon, das ist auch meine persönliche Verantwortung, da einen Beitrag zu leisten. Und ich möchte da auch einen Beitrag persönlich leisten. Und deswegen war mir das so eine Herzensangelegenheit zu sagen, wir brauchen im Vertrieb auch wirklich ein sehr konsequentes, systemische Idee, wie wir Diversity voranbringen. Und das ist eben LLXI und das rollen wir jetzt ganz konsequent weltweit aus. Das macht sehr viel Spaß.
Das werde ich mir merken, jetzt ist mit I besser zu merken. Aber ich wirklich freue mich, dass du Inclusion genommen hast und nicht Diversity. War das eine bewusste Entscheidung?
Ja, das war eine bewusste Entscheidung. Also ich bin wirklich davon überzeugt, mein Gender Diversity ist auch nur eine Facette, die wir treiben müssen. Wir brauchen die internationale Diversity. Wir brauchen unterschiedliche Altersstrukturen bei uns in den Teams. Wir brauchen Möglichkeiten für Menschen, sich in Teams einzubringen, Menschen aller Couleur. Und für mich ist es schon ein Anliegen, eben inklusiv zu denken. Und eigentlich finde ich Inclusion den schöneren Begriff, weil es zieht zusammen. Wohingegen Diversity für mich immer divers eher auseinandertreibt. Und eigentlich geht es doch darum, Menschen zusammenzubringen. Und deswegen gefällt mir der Begriff Inclusion deutlich besser.
Vielen Dank. Noch etwas, was uns, glaube ich, verbindet. Und ich glaube, es war der Anlass überhaupt. Du hast noch eine andere Leidenschaft, das Thema Achtsamkeit, Mindfulness ist auch für dich wichtig und auch im Berufsleben, nicht nur im Privaten. Magst du vielleicht ein bisschen deine Beziehung zu diesen Themen mal schildern?
Ja, so bin ich ja eigentlich auf dich aufmerksam geworden. Ich weiß gar nicht, ob du das noch weißt, aber du hast ja mal einen fantastischen Artikel, ich glaube in der FAZ oder Welt oder wo gemacht, wo du, oder in der Süddeutschen, genau, wo du das Thema ja wirklich toll dargestellt hast und dich da persönlich auch super engagierst, was ich wirklich sehr schätze. Aber ich glaube, das Thema ist halt manchmal noch so ein, ich will sagen Tabuthema, aber es wird einfach zu wenig offen gesagt. Ne? Und ich finde, auch da haben wir die Verantwortung als Führungskräfte, das da auch darauf hinzuweisen. Und mir ist bei Achtsamkeit wirklich wichtig, jedem Mitarbeiter zu sagen, das ist deine persönliche Verantwortung. Das ist nicht die Aufgabe der HRler, das ist nicht die Aufgabe deines Chefs. Das ist deine ganz persönliche Verantwortung, auf dich selbst aufzupassen, auf deine Kräfte aufzupassen, auf deine Gesundheit aufzupassen, auf deinen State of Mind aufzupassen und dir wirklich gezielt Zeit dafür zu nehmen. Und ich sage den Teams, die fragen mich dann immer, wie ich das mache, ne? Weil klar, jetzt habe ich einen busy Job und bin da viel unterwegs und so weiter. Aber ich habe denen auch gesagt, wisst ihr, ich kann nur eine gewisse Zeit auf Hochtouren laufen, dann kenne ich meinen Körper gut genug, bin jetzt alt genug, um das einzuschätzen. Ich weiß genau, wann ich da auch an meine Grenzen komme, physisch wie auch mental. Und dann brauche ich auch gezielt eine Auszeit, um zu sagen, so wisst ihr was, jetzt auf gut Deutsch, ihr könnt es mich alle mal, jetzt gehe ich einen Tag in die Berge, lass mal Handy aus und brauche den Tag, um für mich wieder durchzuschnaufen, den Kopf freizukriegen, wieder Kraft zu schöpfen. Und das muss man auch als Chef sagen, damit die Mitarbeiter auch sehen, das ist kein Zeichen von Schwäche oder ein Zeichen von, boah, die Arbeitslast packt die nicht oder so. Das ist ein Zeichen von Stärke, wenn man wirklich achtsam mit sich selbst umgeht. Und ich möchte ein starker Leader sein und deswegen möchte ich auch dieses Thema wirklich bewusst in den Köpfen verankern. Niemand kann 24/7 100% alles geben. Ne? Du brauchst diese Freiheiten. Und ich empfehle auch den Teams immer ganz gezielt, bitte schreibt euch das wie jedes Business-Meeting, schreibt euch das in den Kalender rein, blockt euch die Termine, macht das wie ein Terminmanagement, damit ihr daran denkt und nicht wieder die ganze Woche hinter euch liegt und man sagt, oh nee, diese Woche habe ich es nicht geschafft. Das ist eine schlechte Excuse. Ja, wir können alle Termine planen, dann können wir uns auch Achtsamkeit planen.
Ja, wirklich ganz starke Worte und gerade von oben zu leben, das als ein Zeichen der Stärke zu sehen, weil wie du sagst, wir sind keine Roboter, wir brauchen die Ruhepausen und die Achtsamkeit mit uns selbst. Und am Ende ist es auch im Sinne des Teams und des Unternehmens, wenn man lange produktiv und gesund auch bleiben kann. Kommen wir zum Schluss, die Zeit vergeht relativ schnell. Du hast angefangen, hast auch keine klassische, natürlich geradlinige Karriere, du hast angefangen als Fremdsprachenkorrespondenten. Hättest du damals gedacht, wo du dann ein paar Jahre später wärst, wo du jetzt im Moment bist, hättest du dir das vorstellen können? Wenn nicht, wem hättest du die Schuld gegeben?
Nein, ganz natürlich nicht. Und ich glaube, so denkt man ja auch als junger Mensch nicht. Ne? Was mich schon getrieben hat, also das ist immer lustig, weil dieses Fremdsprachenkorrespondententhema wird immer so rausgehangen. Ich habe das eigentlich nur gemacht, weil das war damals zu meiner Zeit die einzige Möglichkeit, innerhalb von einem Jahr einen ordentlichen Beruf zu erlernen mit einem Diplom, wo man sagen kann, ich habe jetzt eine Ausbildung gemacht, weil ich eigentlich wahnsinnig gerne studieren wollte. Ja, ich komme aber aus einem Hintergrund, wo das nicht so ganz einfach möglich war und auch finanziell nicht so möglich war. Und für mich war das damals einfach ein pragmatischer Weg zu sagen, dann habe ich schon mal eine Ausbildung, Haken dran und dann kann ich jetzt nochmal ein Studium machen. Und mein Treiber persönlich war eigentlich immer die Unabhängigkeit. Ne? Ich wollte wirklich unabhängig sein, ich wollte eine finanzielle Unabhängigkeit haben. Ich wollte für mich eine Unabhängigkeit haben. Und das war eigentlich mein Treiber dahinter. Und natürlich planst du nicht, ich mache das oder ich mache das oder ich werde mal Vorstand. Und für mich gilt da so ein bisschen der alte Spruch, der Weg ist das Ziel. Ne? Man läuft ein Stück, man kommt an Kreuzungen, man nimmt bestimmte Abzweigungen, man entscheidet sich dann für den nächsten Schritt. Und für mich war es eigentlich immer so ein Credo zu sagen, wenn ich den nächsten Schritt entscheide, ich überlege schon den übernächsten Schritt. Weil man eigentlich mit der nächsten Abbiegung schon entscheidet, wie geht danach die Reise weiter. Und dieses etwas längerfristige, wirklich einen Plan zu haben, zu sagen, das kann ich mir vorstellen, sowas möchte ich mir vornehmen. Natürlich kommt es immer anders, als man denkt, aber erstmal einen Plan zu haben, ist wahnsinnig wichtig. Und den kann man dann jederzeit wieder adjustieren. Ja. Und ich glaube, wenn man so mutig einfach mal seinen Weg geht, ich erlebe heute oft, dass gerade junge Menschen in der Berufswahl, es gibt ja einfach so wahnsinnig viele Möglichkeiten, dass manchmal diese Anzahl der Möglichkeiten ja fast erschlagend wirkt, dass man gar nicht mehr weiß, für was soll man sich dann entscheiden, wie macht man es denn jetzt richtig? Und da sage ich manchmal einfach nur, Mensch, entscheidet euch einfach für irgendeine Option. Es ist am Ende fast egal. Hauptsache, ihr macht was. Hauptsache, ihr legt mal los. Ihr macht euch auf den Weg. Die nächste Abzweigung kommt und dann könnt ihr entweder korrigieren, ihr könnt nochmal abbiegen, ihr könnt nochmal verändern. Aber manchmal braucht es einfach ein beherztes Entscheiden, ein unerschrockenes Vorangehen. Und dann kommt schon der nächste Schritt. Und man muss nicht seine ganze Karriere schon zu Ende denken. Es reicht schon, wenn man mal auf ein paar Jahre sich einen Plan macht.
Sehr schöne Worte. Also wer noch weit interessiert ist, dem empfehle ich auch einen Podcast mit dir, mit Simone Menne, die Boss. Da erzählst du ausführlich die Geschichte, habe ich ja genossen im Podcast. Und dann hat man, glaube ich, ein besseres Bild für deine Motivation, wo du herkommst, was sich da antreibt. Achtest du bei dem Personalauswahl, Menschen, die du kennenlernst etc., auch darauf, auf gerade diese, auf die soziale Herkunft oder die irgendeinen Einschlag im Leben haben, aus welchen Gründen auch immer, merkst du da bei diesen, erst fallen die auf, merkst du einen Unterschied, suchst du gerade danach oder wie ist dein Blick dazu?
Ich habe ja vorhin gesagt, mir geht es immer darum, starke Persönlichkeiten kennenzulernen und starke Persönlichkeiten zu rekrutieren, ne? Und was macht eine starke Persönlichkeit aus? Ich glaube, das ist immer der Lebensweg, den der Mensch bis dahin gegangen hat, welche Einflüsse der Mensch hatte, was er erlebt hat, welche Möglichkeiten er hatte oder welche Möglichkeiten er eben auch nicht hatte. Ja. Und das alles macht ja eine Persönlichkeit aus. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich gezielt nach irgendetwas suche. Oder mir hat mal jemand gesagt, ich suche mal bewusst den Fehler im Lebenslauf. Und denke ich mir, was ist das für eine komische Einstellung? Also ich suche ja keine Fehler oder sowas. Aber ich habe einfach ein wirklich genuines Interesse daran, wie ein Mensch seinen Weg gemacht hat. Und aus diesem Interesse, finde ich, bekommt man dann wirklich auch ein gutes Verständnis dafür, wer ist der Mensch, der mir da gegenüber sitzt. Und das ist mir eigentlich wichtiger als jetzt irgendwie harte Checklisten oder Kriterien. Wie gesagt, das Fachliche muss ja sowieso immer stimmen. Das ist immer vorausgesetzt.
Als du nochmal ein Klischee, sollten wir vielleicht ein bisschen aufbrechen oder auch von dir inspirieren lassen, als du den Anruf bekommen hast, oder in welcher Form auch immer, ich weiß nicht, jetzt bei VW im Konzern Vorstand einzuziehen, wie viele Wochen hast du überlegt, nachgedacht, traust du dir zu, passt das etc. oder was, weil man sagt häufig, Frauen überlegen lange und wägen ab etc., was ich natürlich nicht so bestätigen kann, diese Klischees. Aber wie war es bei dir? Weil das ist natürlich diese Mehrfachverantwortung, bei Audi die Transformation im Vorstand zu machen, ist schon mal eine Riesennummer und dann das Ganze im Vorstand.
Ja, ich teile das mit dir. Ich finde dieses Klischee, dass Frauen immer zögerlich sind und nicht wissen und lange warten. Ich glaube, es gibt Frauen, die halt in einer verantwortungsvollen Situation sind, zum Beispiel wenn sie für Kinder oder für Eltern sorgen müssen. Natürlich müssen die eine Runde abwägen und überlegen, ob sie das schaffen können. Ja? Und das finde ich nur verantwortungsbewusst und nicht zögerlich. Ich habe auch Jobentscheidungen in der Vergangenheit gehabt, wo ich abwägen musste, ob ich das mit meiner privaten, familiären Situation vereinbaren konnte. Und das finde ich ist doch nur, ja, das ist nur ein Zeichen von Verantwortungsbewusstsein, wenn man das tut. Jetzt hatte ich hier eine Situation, wo ich jetzt keine Rücksicht auf irgendwelche Umstände bei mir privat oder so nehmen musste. Und deswegen war das von mir ein beherztes, einmal tief durchatmen, so, wow, wirklich jetzt? Also schon einmal ganz, ganz große Augen. Aber ich habe mich dann einfach unglaublich gefreut. Ja, das war eine schöne Bestätigung meiner Arbeit, die ich hier für Audi geleistet habe, dass ich offenbar da auch ein paar Sachen richtig gemacht habe, dass ich da was vorangebracht habe. Und dass man mir zutraut, jetzt mit dieser Kraft nochmal auch das für den Konzern zu denken, das hat mich sehr berührt. Und ich nehme das wirklich als ein ganz großes Privileg, als eine ganz große Chance, da jetzt nochmal meinen Beitrag in einem erweiterten Umfeld leisten zu können. Und dafür werde ich auch alles geben. Also das hat mich sehr berührt und ist etwas, wo ich, glaube ich, sehr viel Kraft draus schöpfe, dass man mir dieses Vertrauen gegeben hat. Ja, und jetzt the race is on. Ne? Jetzt gilt es draus, was draus zu machen und das zu leben. Und da mache ich mir jetzt viele Gedanken, wie ich das, die Themen voranbringen kann, wie ich eben nochmal diese Größe der Aufgabe gut strukturieren kann, gut mich selbst organisieren kann und trotzdem auch ich selbst bleibe. Weil ich glaube, aller Verantwortung, die man bekommt und allem, was man vielleicht an zusätzlichen Jobs noch dazu bekommt, ich habe ja auch einige Aufsichtsratsmandate, man muss aufpassen, dass man einfach authentisch bleibt, dass man sich selbst bleibt und wie wir gerade gesagt haben, dass man auf sich selbst aufpasst. Ja.
Wir drücken alle die Daumen, dass du weiterhin so erfolgreich Arbeit leistest, in der Mitte bist, andere Menschen inspirierst Und liebe Personalerinnen und Personaler, ihr habt ganz viele Themen gehört, die Hildegard angesprochen hat. Davon können wir sehr viel ableiten, was das für unsere Arbeit bedeutet, wie wir als Personalbereichen diese Themen unterstützen können, supporten können. Hildegard, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Wir werden dich weiterhin begleiten in der Presse oder auf LinkedIn. Du weißt, ich bin ein super Fan. Und wir lernen immer wieder und lass mich auch inspirieren. Und ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal auch mal live irgendwann sehen, wenn die Umstände zulassen. An dieser Stelle vielen Dank und allen Zuhörenden vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Ausgabe. Danke euch.
Ich sage auch herzlichen Dank. Tschüss.